NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt der Sendung fragen wir, wie die Industrie 4.0 den Alltag und unsere Arbeitswelt digital verändern werden. In Berlin tagte die Gesellschaft für Informatik zu den Arbeitswelten der Zukunft, dem Motto des Wissenschaftsjahres 2018. Um die neuen Anforderungen erfüllen zu können, ist vor allem Kreativität gefragt. Dann werden in Zukunft Container im Hafen von Robotern bewegt und zu Hause könnten Menschen mit Behinderung Hilfsroboter mental ansteuern. Weitere Themen: der vertuschte Atomunfall in Russland erhöhte Ruthenium-106-Werte in Europa und wie bei Tumoroperationen im Gehirn neue Verfahren den Eingriff minimieren. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien. Seit Jahren erforschen Wissenschaftler die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Ozeane. Die speichern jede Menge Kohlendioxid aus der Atmosphäre und sorgen so dafür, dass sich die globale Erwärmung verlangsamt. Doch das CO2 wird im Wasser zu Kohlensäure umgewandelt und das führt dazu, dass die Meere immer saurer werden und das Ökosystem zerstört wird. Aber gilt das auch für Süßgewässer wie zum Beispiel Seen? Dazu gibt es bislang nur sehr wenige wissenschaftliche Untersuchungen. Ein Forscherteam der Ruhr-Universität Bochum hat sich jetzt damit befasst. Thomas Sambol weiß mehr darüber.
Der Mühnesee im nördlichen Sauerland, unweit von Soest. Sanft plätschern die Wellen ans Ufer des Süßgewässers, das von einer gewaltigen Steinmauer aufgestaut wird, der Möhnetalsperre. Der See in der hügeligen, waldreichen Landschaft ist ein beliebtes Ausflugsziel, aber auch ein wichtiger Trinkwasserspeicher für das nahe Ruhrgebiet. Deshalb wird die Wasserqualität vom örtlichen Wasserversorger, dem Ruhrverband, ganz genau untersucht und dokumentiert. Ein wahrer Datenschatz für die Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum, um die Kohlendioxidbelastung von Süßgewässern zu erforschen, so die Biologin Leonie Pötter.
Es handelt sich hier um einen Zeitraum von 35 Jahren, und zwar von 1981 bis 2015. Wir haben dabei die Jahresmittelwerte von Daten genommen wie Temperatur, pH, dann den TIC, das ist der totale inorganische Kohlenstoff, der besonders wichtig und einen Einfluss auf das CO2 im Gewässer hat. Und dann haben wir noch verschiedene Ionen aufgenommen, wie Calcium, Magnesium, die auch eine wichtige Rolle spielen, weil die halt in Prozesslösungen mit dem CO2 gehen und diesen auch beeinflussen können.
Insgesamt nahmen die Wissenschaftler die Wasserdaten von 4 Talsperren unter die Lupe. In solchen Süßgewässern spielen auch Abbauprozesse von organischem Material aus den Uferregionen eine Rolle, also zum Beispiel von Laub oder abgestorbenen Pflanzen. Das Kohlendioxid stammt hier also nicht nur aus der Atmosphäre, sondern auch aus Zersetzungsprozessen im Wasser.
Im Meer ist das nicht ganz so der Fall. Da haben wir keine direkte Eintragung vom Land. Und wenn wir das dann doch haben, wird das, weil das Meer ist halt viel, viel größer vom Volumen her gesehen, wird das wieder rausverdünnt. Das macht das Ganze auch so ein bisschen schwierig mit dem Süßgewässer, weil das Süßgewässer halt von vielen Faktoren abhängig ist, die halt noch zusätzlich zum atmosphärischen CO2 hinzukommen und somit auch noch CO2 eintragen.
Akribische wissenschaftliche Feinarbeit war also gefragt, betont Forschungsleiterin Linda Weiß. Am Ende war aber klar, in Möhne und Co. hatte es im Laufe der letzten Jahrzehnte deutliche Veränderungen durch den Klimawandel gegeben.
Unsere Analyse hat dann gezeigt, dass der pH-Wert seit 1981 um 0,3 abgenommen hat bis heute. Das heißt, wir sehen eine Abnahme des pHs von 8,1 auf 7,8, dass die Seen saurer werden. Erklären tun wir diese Abnahme dadurch, dass mehr CO2 in den Seen akkumuliert. Das heißt, wir sehen eine Verdreifachung des CO2-Wertes seit 1981 in allen 4 Talsperren.
Im Schnitt nahm der pH-Wert um 0,01 Punkte pro Jahr ab. Die Folgen für das Ökosystem untersuchten die Forscher an den Wasserflöhen im eigenen Labor.
Denn die kennen wir besonders gut. So wissen wir zum Beispiel, dass unsere kleinen Wasserflöhe, auch Daphnien genannt, in Anwesenheit von ihren Räubern bestimmte Verteidigungsstrukturen ausbilden können. Das können dann kleine Dornen sein, die die in ihrer Nackenregion bilden, wenn sie von Räubern bedroht werden. Die Daphnien nehmen ihre Räuber mit Hilfe von kleinen Antennen an ihrer Schnauze wahr und die riechen ihren Räuber in ihrer Umgebung. Und daraufhin bilden die ihre Verteidigungen aus.
So ist es jedenfalls normalerweise. Aber je mehr CO2 im Wasser war, desto weniger konnten sich die Wasserflöhe wehren. Leonie Pötter.
Das heißt, diese Nackenzähne wurden halt einfach weniger stark ausgebildet, was sie etwas anfälliger für die Räuber macht.
Wir vermuten, dass das daran liegt, dass die Daphne ihre Räuber nicht mehr so gut riechen können. Wenn sie das jetzt nun nicht mehr können, dann haben die natürlich ein Problem, weil das heißt, sie werden einfach leichter von den Räubern gefressen. Und das Ganze kann dann Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem haben,
ergänzt Linda Weiß. Denn schließlich sind Wasserflöhe ein wichtiger Teil der Nahrungskette. Der CO2-Anstieg beeinflusst offenbar ihr Nervensystem und führt zu Wahrnehmungsstörungen bei den kleinen Krebstierchen. Dieses Phänomen hat man auch schon bei Fischen im Ozean beobachtet, so Linda Weiß.
Dass viele Fische ihre Räuber nicht mehr wahrnehmen können, das heißt, die wissen nicht mehr, dass ihr Räuber da ist. Die werden durch das CO2, was in der Umgebung ist, wesentlich mutiger und verlassen ihre Verstecke. Und dann kommen natürlich ihre Räuber an und fressen dann die armen kleinen Beutefische auf.
Gut möglich, dass sich aber auch die Wahrnehmung der Räuber durch das erhöhte CO2 verändert. Oder dass sich die Wasserflöhe in natura an die veränderten Lebensbedingungen angepasst haben. Das alles gelte es nun weiter zu erforschen, betont Linda Weiß. Vor allem aber will die Biologin wissen, ob der Kohlendioxidanstieg im Süßwasser der Talsperren nur ein lokales Phänomen ist oder aber, wie vermutet, weltweit auftritt.
Wir sind uns ziemlich sicher, dass es da geografische Unterschiede geben wird, weil ja viele Seen eine komplette unterschiedliche Geologie haben und auch die umliegende Vegetation unterschiedlich ist.
Nicht zuletzt geht es auch um die Frage, ob kalkbildende Organismen wie Muscheln und Schnecken im Süßwasser genauso unter dem zunehmenden CO2-Eintrag leiden wie in den Ozeanen. Dort wird das Problem gründlich erforscht. Für Süßwassersysteme fehlen solche Untersuchungen weitgehend noch, so Linda Weiß.
Ich weiß, dass es eine Studie gibt, die geschrieben hat, dass zum Beispiel CO2 auf die Pumpleistung von Muscheln wirkt. Das heißt, eine Steigerung reduziert die Pumpleistung von Muscheln. Und Muscheln sind ja in unseren Ökosystemen auch sehr wichtig, da sie ja auch für ein reines, klares Wasser sorgen. Und wenn dann diese Pumpleistung reduziert wird, dann ändert das natürlich auch wieder die Sicht in unseren Süßgewässern.
Soweit der Bericht von Thomas Sambol.
You youthful queen, oh you fresh grace, how many hearts you will have healed, fallen ill from a winter snow. Oh how my heart it longs for you. You're growing from the earth at night. Oh how my eyes smile at your sight. Here in the forest silent grounds, I hold you close to heart and mouth. Why do I long to leave mankind? My pain, it can't be left behind.
Willkommen zum Schwerpunkt der Sendung. Die Digitalisierung wird unseren Alltag und die Arbeitswelt massiv verändern. Eine Vielzahl von Tätigkeiten könnte durch künstliche Intelligenz automatisiert werden. Doch eine Vollautomatisierung ist aus technologischen und wirtschaftlichen Gründen kaum machbar. Dazu kommen ethische Grenzen. Viele schwere körperliche Arbeiten, zum Beispiel in Containerhäfen, dürften bald der Vergangenheit angehören. Auf ein normales Containerschiff passen etwa 2500 12 Meter lange Container. Bis zu 10 dieser Giganten werden gleichzeitig mit Hilfe von Containerbrücken und Kränen entladen, auf LKWs oder fahrerlose Transportfahrzeuge gehoben und zum Zwischenlager am Hafen oder anderen Güterverladezentren gefahren. Dann werden die Kartons ausgepackt, sortiert und weiter transportiert. Diese Knochenarbeit sollen in den nächsten Jahren selbstlernende Roboter übernehmen, so die Perspektive von Forschern am Bremer Institut für Produktion und Logistik. Wie auf diese Zukunft hingearbeitet wird, dazu der Beitrag von Michael Kurt.
Von Hafenromantik keine Spur. In den Containerhäfen wird ohne Unterbrechung B- und Entladen, denn Zeit ist für die Reedereien, deren Schiffe hier anlegen, Geld. Rund 10 Millionen große Container, 12 Meter lang und rund 2,50 Meter hoch, werden jedes Jahr in Deutschlands Häfen umgeschlagen. Und diese Container müssen von Logistikunternehmen entladen werden. Konkret von Menschen, die bei ihrer Tätigkeit nicht die besten Arbeitsbedingungen haben. Claudio Uriate vom Bremer Institut für Produktion und Logistik.
Man arbeitet in einer Blechkiste, die dunkel ist, die im Sommer kochend heiß ist und im Winter eisekalt.
Und 1800 Pakete befinden sich in einem einzigen Container. Und diese Kartons wiegen bis zu 35 Kilogramm. Das Ziel des Forschers?
Diese Arbeit wird nicht mehr von Menschen vor Ort realisiert, sondern von den Menschen außerhalb des Containers, da wo es angenehmer und ein bisschen wärmer ist.
Uriarte entwickelt derzeit mit seinem Team einen Roboter, der in der Lage sein soll, die Container weitgehend ohne menschliche Hilfe zu entleeren. Ein derartiger Prototyp soll im nächsten Jahr in der 500 Quadratmeter großen Laborhalle des Instituts stehen.
Was wir hier sehen, ist ein Container und das benutzen wir als Testcontainer für unsere Entladeversuche. Und was wir hier sehen, sind jede Menge Kartons, die übereinander gestapelt sind. Und diese Kartons sind so gestapelt, wie sie im Container zu finden sind.
Ein Roboter, rund 4 Meter lang und 2,50 Meter hoch, soll in den Container fahren, sich am besten gleich bis zu 8 Pakete greifen und sie wieder hinausbringen. Ein erstes Modell steht schon in der sogenannten Roboterecke des Bremer Instituts.
Was wir hier sehen, ist ein Roboter, der auf Räder fährt. Das heißt, wir fahren mit einem Tablett zu der Stelle, wo das Paket sich befindet und wir ziehen die Pakete aus dem Stapel raus und wir legen die auf einen Fördertisch und dann werden sie wie bei herkömmlicher Fördertechnik wegtransportiert durch das Rollen von den Rollen.
Der Techniker, der diesen Roboter betreut, soll dann irgendwo im Warmen vor einer Art Playstation sitzen und nur über einen Joystick eingreifen, falls der Roboter mit Paketen Probleme bekommen sollte. Denn die Aufgabe, die er ausführen muss, hat es schon in sich.
Ein Roboter muss in der Lage sein, alle möglichen Kartonsorten der Welt erkennen zu können, die Position sauber zu bestimmen. Diese Pakete können sich auf dem Weg ein bisschen verdreht haben, also die Orientierung muss sauber bestimmt werden. Und dann muss das technische System in der Lage sein, diese Pakete sicher zu greifen und abzulegen.
Ein vollautomatisches System wäre mit der anfallenden Rechenleistung überfordert. Zum einen soll daher immer ein Mensch die Kontrolle besitzen und Eingriffsmöglichkeiten haben, zum anderen ein Roboter mit Fähigkeiten ausgestattet werden, die es ihm erlauben, neu auftretende Situationen selbst zu meistern.
Prinzipiell ist die Aufgabe anders als bei Industrierobotern, die halt zum Beispiel in einem Karosseriebau Karosserien für Autos schweißen. Wir wissen nicht, was uns im Container erwartet, wenn die Tür aufgeht. Wir wissen nicht, wie es darin aussieht.
Professor Michael Freitag ist Direktor des Bremer Instituts für Produktion und Logistik. Er setzt bei der Neuentwicklung des Roboters auf ein raffiniertes Bildverarbeitungsprogramm.
Das heißt, wir müssen diese Situation erkennen und das machen wir eben mit Kameras, auch mit 3D-Sensoren. Und man bekommt dann ein 3D-Bild dieser Situation und aus diesem 3D-Bild berechnet der Roboter die Bewegung seines Greifers.
Doch damit nicht genug. Künstliche Intelligenz, also lernfähige Programme, werden eingespeist, um dem Roboter nahezu menschliche Differenzierungen zu ermöglichen. Der Roboter wird dazu angelernt, wie ein Schulkind, das mit einem unbekannten Lernstoff konfrontiert ist.
Wir zeigen unser Kind, wie ein Paket aussieht. Und wir sagen ihm mehrmals, das ist ein Paket und das solltest du als Paket erkennen. Irgendwann mal ist er so schlau geworden, dass er in der Lage ist, bei unbekannten Stapelsituationen zu erkennen, ah ja klar, das sind 30 Pakete und die sind so angeordnet und hier an der rechten oberen Ecke hat sich ein Paket verdreht.
Nach dem Hafen der Zukunft gefragt, in dem Container noch effektiver geleert werden, fällt dem Forscher Claudio Uriarte eigentlich nur noch das Beamen ein. Pakete verschwinden aus dem Container und landen, zack, im Hochregal. Ansonsten steht für ihn jedoch im Mittelpunkt, die schwere körperliche Arbeit dem Roboter zu übertragen, um die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter im Hafen oder in Logistikzentren zu verbessern.
Es müsste auf jeden Fall ein Hafen sein, wo alle sehr schwere körperliche Tätigkeiten nicht mehr von Menschen gemacht werden, sondern von den Robotern. Die Menschen steuern diese Systeme, aber ohne, dass sie selbst in diesen schwierigen Bedingungen arbeiten müssen.
Probleme wie den Wegfall von Arbeitsplätzen sieht er nicht. Arbeiter werden seiner Meinung nach derzeit händeringend gesucht, um der wachsenden Zahl von Internetbestellungen, der Auslieferung von Waren aus Übersee Herr zu werden. Nur ihr Arbeitsplatz wäre dann eben nicht mehr der Container, sondern das Warehouse, die Lagerhalle oder eine Güterverteilungsstelle. Diesen optimistischen Prognosen steht derzeit aber ein stagnierender Containerumschlag, wie zum Beispiel in Hamburg, gegenüber. Trotz steigender Internetkäufe von Waren aus Fernost. Um Rotterdam und Antwerpen Paroli bieten zu können, muss die Attraktivität deutscher Häfen für Reedereien und Logistikunternehmen wohl noch gesteigert werden. Dann wären auch halbautomatische Robotersysteme für die Beschäftigten ein Gewinn.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt.
The Lotus Blossom feels the sun's gold light. And with her head bowed, she dreams and waits for the night.
Nicht nur in der Transportlogistik werden Roboter eingesetzt. Auch die Mediziner greifen zunehmend auf die Unterstützung von Robotern und Computerprogrammen zurück. Für Operationen oder die Analyse von Röntgenbildern zum Beispiel sind sie bereits heute ausgesprochen hilfreich. In Freiburg ist jetzt der Grundstein für ein neues Institut gelegt worden, dessen Forschungsschwerpunkt die Verbindung von Computer zu Gehirn ist, beziehungsweise die Kommunikation zwischen menschlichem Gehirn und einem Roboter. Gelähmte sollen mit Gedankenkraft einen Roboter bedienen können, so das Ziel der Forschung. Informationen von Daniela Remus.
Bei Durst sich ein Glas Wasser einzugießen und dann daraus zu trinken, das scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Aber für Menschen, die gelähmt sind oder andere Einschränkungen in ihrer Beweglichkeit haben, ist es das nicht. Für sie wäre es eine große Hilfe, wenn sie nur mit Gedankenkraft beispielsweise einen Roboter dazu bringen könnten, das Wasserglas zu befüllen und zu holen. Daran arbeiten die Freiburger Wissenschaftler, erklärt Wolfram Burgert, Professor für Informatik an der Universität Freiburg und ein Spezialist für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz.
Zunächst einmal müssen wir natürlich wissen, an was der Patient oder der Mensch gedacht hat. Und dann können wir das verknüpfen mit speziellen Tätigkeiten. Also beispielsweise, wenn er sich vorstellt, die rechte Hand zu bewegen, dann könnte das den Roboter dazu veranlassen, sagen wir mal, ein Glas Wasser zu holen aus der Küche. Und dann wird es interessant, weil der Roboter dann irgendwie aus diesem einfachen Wunsch eben eine relativ komplizierte Tätigkeit ableiten muss.
Denn damit der Roboter den Wunsch, hol mir ein Glas Wasser, umsetzen kann, muss er so programmiert sein, dass er alle Einzelschritte dieser Handlung allein und je nach Situation durchführt.
Da ist der Roboter natürlich zum großen Teil auch auf sich selbst gestellt, also muss das autonom machen, weil eben halt die Bandbreite von diesen Schnittstellen nicht ausreicht, um jede Einzelaktion tatsächlich durchzuführen, also um jeden Griff zu steuern, um den Deckel von der Wasserflasche abzuschrauben und all solche Dinge. Das wäre viel zu mühsam. Und deswegen bauen wir da auf die Autonomie von solchen Systemen, die dann eben halt komplexe Tätigkeiten für den Menschen oder den Patienten ausführen können.
Das Ziel ist es also, bei dem Gedanken, hol mir ein Glas Wasser, den Umständen entsprechend so zu reagieren, wie es auch ein Mensch in einer vergleichbaren Situation machen würde. Das wäre dann tatsächlich eine alltagstaugliche Unterstützung für Menschen, die sich nicht mehr selbst bewegen können. Bisher gibt es aber nur Anfangserfolge, räumt Wolfgang Burgert ein, Sprecher des Freiburger Instituts Brain Links, Brain Tools, zu Deutsch Gehirnverbindungen, Gehirnwerkzeuge.
Ja, wir haben ja zu tun mit der echten Welt sozusagen. Und in der echten Welt zurechtzukommen, ist schon nicht ganz so einfach. Und komplizierte Tätigkeiten auszuführen, also beispielsweise die Flasche aus dem Kühlschrank zu holen oder den Küchentisch abzuräumen, das sind Dinge, bei denen wir bei der Robotik tatsächlich noch eine ganze Menge zu tun haben, bis wir das zuverlässig können.
Voraussetzung dafür ist es, die Roboter bei ihrer Entwicklung zunächst mit komplexen Datenmengen zu versorgen, sodass sie diese dann später selbst verknüpfen können. Solche Computermodelle gehören zur Forschungsrichtung künstliche Intelligenz. Und das, was sie können, das eigenständige Lernen, nennen die Wissenschaftler Deep Learning. Und das bedeutet, dass die Computerprogramme analog zu den neuronalen Netzen des menschlichen Gehirns konzipiert werden, nämlich als autonome Systeme. Mit der Konsequenz beispielsweise, dass diese Computer bzw. Roboter auch aus Erfahrung lernen können. Auf diese Weise ist das Computerprogramm bisher zum Beispiel schon gelungen, auf Röntgenbildern krankhafte Unregelmäßigkeiten in einem extrem frühen Stadium wahrzunehmen, die dem menschlichen Auge verborgen geblieben sind. Auf solche Prozesse setzen auch die Freiburger Wissenschaftler am neu gegründeten Institut. Deshalb arbeiten sie daran, die Roboter und die selbstlernenden Prozesse weiter zu verbessern. Aber darüber hinaus haben sie auch noch eine andere Schwierigkeit. Das Gedankenlesen selbst nämlich, wie der Neurowissenschaftler Tonio Ball vom Universitätsklinikum Freiburg erklärt.
Es wäre wichtig, mehr Informationen aus Gehirnsignalen gewinnen zu können. Und da brauchen wir eben beides. Da brauchen wir die neurowissenschaftlich-medizinische Seite, weil die Funktionsweise des menschlichen Gehirns allgemein ist in vielen Punkten ja noch nicht letztendlich verstanden.
Nur 90% der Signale, die die Wissenschaftler im Gehirn mithilfe von Elektroden messen, können sie richtig entschlüsseln. Das liegt einerseits daran, dass im Gehirn immer viele Gedanken parallel gedacht werden und deshalb so eine Art vielstimmiges Getöse im Kopf herrscht. Andererseits aber auch daran, dass die Neurowissenschaftler bisher nur die Signale von einigen wenigen Aktivitäten sicher und zutreffend zuordnen können.
Es gibt eine ganze Reihe von qualifizierten Handlungen, die wir durchaus ganz gut unterscheiden können. Also zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen würden, die rechte Hand zu bewegen oder die linke Hand zu bewegen, das können wir mit einer ziemlich guten Genauigkeit aus den Gehirnsignalen rausbekommen, auch an der Oberfläche, auch mit dem nicht-invasiven EEG. Und da erreichen wir schon gute Genauigkeiten.
Bis zu 1000 Signale senden die rund 100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn pro Sekunde aus. Diese gewaltige Datenmenge überfordert bisher auch die Computerprogramme der künstlichen Intelligenz. Auch deshalb können die Forscher noch nicht wirklich Gedanken lesen, selbst wenn Bewegungsbefehle schon erkannt werden. Sprachliche Begriffe zu unterscheiden ist bisher dagegen kaum möglich, sagt der Freiburger Neurowissenschaftler Tonio Ball vom neu gegründeten Institut.
Aber wenn es dann an differenziertere Aufgaben geht, zum Beispiel wenn man sich jetzt unterschiedliche Wörter vorstellen würde, Katze, Hund, Baum, Blume, dann ist das zum Beispiel schon sehr viel schwieriger. Und da können wir jetzt nicht mit hoher Sicherheit sagen, was für ein Wort das gerade war, vor allem wenn man jetzt einen großen Wortschatz abbilden würde.
Denn die Gehirnströme im Gehirn zeigen zwar an, wo die Nervenzellen elektrische Ladung austauschen, aber nicht, was darin enthalten ist. Die Freiburger Forscher allerdings sind optimistisch, dass es ihnen schon in absehbarer Zeit gelingen wird, eine einsatzfähige Verbindung zwischen digitaler und biologischer Intelligenz herzustellen. Um damit nicht nur Gelähmten, sondern auch Menschen mit Epilepsie oder Parkinson dauerhaft helfen zu können.
Daniela Remus über die Verbindung von Computer und Gehirn. Am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Universität Siegen befasst sich Professor Volker Wulff mit den digitalen Herausforderungen in der Arbeitswelt. Ich traf ihn auf der jüngsten Tagung der Gesellschaft für Informatik in Berlin und fragte ihn zunächst, welche technologischen Möglichkeiten die Industrie 4.0 für die Arbeitswelt 4.0 bietet.
Ist ja am Ende so, dass Management und Gesellschaft und Beschäftigte letztendlich definieren, was geeignete Visionen der Techniknutzung in produzierenden Unternehmen sind. Und von daher, in der Tat, wir sehen, wir arbeiten sehr stark mit mittelständischen Unternehmen in der Region Südwestfalen, in der Siegen auch liegt. Und da sehen wir, dass das Maß der Digitalisierung in unterschiedlichen Unternehmen ganz unterschiedlich ist. Man kann da auch nicht unbedingt davon reden, dass es das richtige Maß gibt. Ich glaube, das ist für jedes Unternehmen sehr spezifisch. Was man schon sieht, ist, dass wenn Unternehmen sehr lange nicht an Digitalisierungsinvestitionen gedacht haben, ist das häufig auch ein Indiz, dass sie auch relativ lange nicht über ihre internen Strukturen und ihre Positionierung an Märkten nachgedacht haben.
Sie haben auch das Wort von der kreativen Digitalisierung gebraucht. Was bedeutet das für die Zukunft?
Digitalisierung hat häufig die Konnotation, dass man mit relativ großen statischen Softwarepaketen wie zum Beispiel ERP-System, das bekannteste ist natürlich SAP. Das Problem ist häufig, dass man damit die Organisation auch einfriert häufig, weil diese Systeme so statisch, so schwer zu verändern, Anwendungskontext sind. So, und wir wollen mit der kreativen Digitalisierung, wollen wir halt gerade akzentuieren, dass die Einführung von IT auch Innovationsmöglichkeiten eröffnet und eröffnen muss, weil wenn man einfach nur den Ist-Zustand digitalisiert, macht man meist was falsch.
Welche Rolle spielen denn die Universitäten mit ihrer Forschungsarbeit?
Universitäten, glaube ich, können in der Region eine sehr große Rolle spielen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Universitäten sich selbst verstehen. Wir verstehen uns, oder meine Arbeitsgruppe, wir verstehen uns sehr stark als Menschen, die in Praxis forschen. Das heißt, für uns sind eigentlich nur interessante Ergebnisse dann möglich, wenn wir in Praxis auch unsere und häufig mit den Nutzern und Organisationen gemeinsam entwickelten innovativen technologischen Konzepte auch ausprobiert haben. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht auf hohem internationalen Niveau forschen, wenn wir nicht in Praxis forschen.
Es ist immer wieder davon die Rede, die Mitarbeiter einzubinden in diese Prozesse. Also soziale Kompetenz, Empathie sind stark gefordert. Und es gibt offenbar einen Widerspruch zwischen den Erwartungen der Arbeitgeberseite, die sagen, unsere Leute können noch gar nicht so kompetent sein, und dem, was der Einzelne im privaten Bereich bereits nutzt, was schon viel weiter vorangeschritten ist.
Wir haben häufig Organisationskulturen, die noch sehr aus der traditionellen hierarchischen Welt stammen. Die sind wahrscheinlich für die Zukunft nicht mehr so geeignet. Wir werden wahrscheinlich Entscheidungen stärker delegieren, dezentralisieren müssen. Wir müssen Kreativitätspotenzial der Beschäftigten mehr heben. Was Sie beschrieben haben mit der IT-Nutzung ist ja, wenn man sagt, es gibt eine Organisations-IT, aber die hat gar keinen Bezug zu dem, was die Menschen noch in ihrem restlichen Leben erfahren, dann macht man manches falsch vielleicht.
Es gibt eine Statistik, die muss man nicht unbedingt für wahr halten, aber danach sollen 47% aller Jobs automatisierbar sein in Zukunft. Wie schätzen Sie das ein?
Es gibt Ökonomen, die solche Untersuchungen machen, die auch in meinen Augen weit überschätzt Diskussionen auslösen. Ich glaube, methodisch sind diese Untersuchungen sehr problematisch, weil sie eigentlich von der Beschreibung von Aufgaben, von einer sehr abstrakten Beschreibung von Aufgaben ausgeht. Wenn man sich genau anschaut, wie komplex und differenziert Tätigkeiten in Organisationen tatsächlich sind, wird das Automatisierungspotenzial deutlich geringer sein. Natürlich gibt es ein Automatisierungspotenzial, aber in meinen Augen ist ganz wichtig, dass man neben den Schritten, die man vielleicht automatisieren kann, auch im Auge behält, was für Arbeit wird denn dadurch geschaffen? Was ist die verbleibende? Wenn es wirklich so viel wegfällt, das wissen wir nicht genau, aber wie sieht die verbleibende Arbeit aus? Und das scheint mir die entscheidende Gestaltungsdimension auch zu sein.
Das heißt also, selbst wenn ich noch mehr Robotik habe in den Produktionsprozessen, mehr Helfer im Pflege- und Gesundheitsbereich, Telemedizin und so weiter, ich brauche in der Infrastruktur mehr Leute, mehr Nerds, mehr Betreuer, mehr IT-Experten, damit das System überhaupt funktioniert.
Ja, in den 80er Jahren gab es ja mal so eine ähnliche Bewegung, da redete man von der menschenleeren Fabrik, und Volkswagen hatte auch wirklich mal so eine Fabrik aufgebaut. Es zeigte sich nur dann, dass sie so viel mehr Wartungstechniker brauchten, um überhaupt diese dann angeblich vollautomatisierte Fabrik am Gange zu halten, und sie war auch nicht flexibel genug, um mit neuen Modellreihen und so weiter hinreichend schnell umgestellt zu werden. Also vor dem Hintergrund glaube ich, Vollautomatisierungsvisionen sind in vielen Anwendungsfeldern eher problematisch, und wir sollten uns eher darum kümmern, wie IT und qualifizierte Arbeit produktiv und auch menschen- und sozialgerecht zusammenwirken können.
Menschen- und sozialgerecht, ein gutes Stichwort. Wie stehen wir im globalen Vergleich da, wenn wir an China jetzt mal denken, ganz anderer ungleicher Wettbewerb dort, weniger Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte und so weiter. Wie sind wir da in Europa sozusagen im Nachteil, weil wir bessere Standards haben?
Ich meine, das in gewisser Weise haben Sie das bei fast jedem Warenaustausch, dass in der Tat manche das Nicht-Einhalten bestimmter Standards ein Wettbewerbsvorteil ist. So, das können wir nicht wegdiskutieren. Ich glaube auch, dass es für Europa vielleicht als der letzte Hort der Liberalität auf der Welt, ich glaube, dass für uns es hier auch darauf ankommt, unsere Form von Techniknutzung und Technikgestaltung, die einhergeht mit unseren Werten, auch hier auszuprobieren, zu implementieren und natürlich zu vernetzen mit den Systemen, die natürlich jenseits von Europa auch relevant sind. Aber ich glaube, eine Wert Landkarte der Technikentwicklung muss da auch gewisse Grenzen ziehen, begründete und auch gesellschaftlich, demokratisch legitimierte Grenzen ziehen.
Soweit Professor Volker Wulff vom Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Universität Siegen. Und damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von Leah Pale. Die CD mit dem Titel The Schumann Songbook erschien bei Weißer Lotus Records.
You're my essence, you're my heart, You are my joy, my counterpart. You are my world in which I live, in my heaven, you. Forever I, my sorrows gain. You are my ease, you are my peace. You.
Gab es im September letzten Jahres einen Atomunfall in Russland? Eine erhöhte Radioaktivität über Europa stellten Messstationen in Deutschland und Frankreich fest. Es handelte sich um radioaktives Ruthenium 106 in der Atmosphärenluft. Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz informierte darüber die russischen Behörden, bekam jedoch keine Antwort. Am 20. November schließlich berichtete der russische meteorologische Dienst Roshidromet, dass es in mehreren russischen Regionen, vor allem im südlichen Ural, zu einem starken Anstieg von Ruthenium 106 in der Atmosphäre gekommen sei. Nun haben die russischen Behörden erstmals internationale Experten, darunter Mitarbeiter des Bundesamts für Strahlenschutz, um Hilfe bei der Aufklärung der erhöhten Ruthenium-106-Werte gebeten. Carmen Wojcik über einen ungeklärten Atomunfall.
Ruthenium-106 ist stark radioaktiv. Auch wenn die Werte in Deutschland und anderswo in Europa weit entfernt vom Ursprungsort gering waren und kein gesundheitliches Risiko besteht, nahe der Quelle dagegen war die Kontamination 1000-fach überhöht. Da sind sich die Experten der Internationalen Kommission einig. Bei einem vergleichbaren Unfall in Europa hätte man die Menschen in einem Umkreis von mehreren Kilometern um die Quelle sofort evakuiert, warnt Florian Gehring vom Bundesamt für Strahlenschutz. Er war bei dem Treffen in Russland dabei. Eingeladen wurde der Experte, weil er das in Deutschland an allen Messstationen festgestellte Ruthenium als einer der ersten zurückverfolgen konnte.
Wir konnten es relativ gut zurückverfolgen, indem man einfach verfolgt, wo die Luftmassen herkommen. Aber wir können damit es nicht auf ein beliebigen kleines Gebiet eingrenzen. Es bleibt immer eine Unsicherheit. Wir können es ungefähr auf ein Gebiet von der Größe von 300 mal 300 Kilometer eingrenzen. Und das liegt im südlichen Ural, also in Russland. Das ist das wahrscheinlichste Gebiet.
Genauer lässt sich die Quelle aber auch heute, fast 4 Monate nach dem Zwischenfall, noch immer nicht bestimmen, so Gehring weiter. Er hat der Internationalen Kommission deshalb geraten, das in Frage kommende Gebiet mit Hubschraubern möglichst niedrig zu überfliegen und weitere Messungen durchzuführen. Das BfS übt solche Flüge regelmäßig in Deutschland zusammen mit der Bundeswehr.
Und da kann man sich das so vorstellen, wenn wir da in Spuren über dieses Verdachtsgebiet drüber fliegen, dann können wir am Ende eine Karte erstellen, das uns zeigt, wo die Konzentration von Ruthenium am höchsten ist. Und dort, wo sie am höchsten ist, muss eigentlich der Freisetzungsort liegen. Und dann kann man im nächsten Schritt natürlich am Boden dann genauer nachschauen, was dann an dieser Stelle ist, welche Anlage dort möglicherweise ist, was dort passiert sein kann.
Ob solche Erkundungsflüge auch in Russland gemacht werden, will die Kommission erst im April entscheiden. Dann treffen sich die Experten erneut in Moskau. Russland hat aber bereits eine ähnliche Messtechnik auf Fahrzeugen eingesetzt, so Gehring weiter. Diese Ergebnisse will die Kommission jetzt auswerten. Wo genau also das Ruthenium 106 freigesetzt wurde, bleibt weiterhin unklar. Wollen die Russen etwa einen Vorfall verschleiern? Gehring glaubt das nicht. Er hatte während der Gespräche in Moskau das Gefühl, dass die russischen Experten offen über ihre Erkenntnisse berichtet haben. Es sei ein positives Zeichen, dass Russland eine internationale Kommission einberufen hat.
Also in unseren Augen ist allein diese Einrichtung, die ja absolut freiwillig erfolgt, die ja auch von einer wissenschaftlichen Organisation eingerichtet wird, nämlich der Russischen Akademie der Wissenschaften, ein Zeichen dafür, dass es hier Gruppen gibt, die auf jeden Fall ein Interesse an der Aufklärung der Situation haben. Und das sind auf jeden Fall auch wissenschaftlich gut verankerte Gruppen. Die Russische Akademie der Wissenschaft ist eine weltweit sehr anerkannte wissenschaftliche Einrichtung.
Dadeshda Kutepova ist anderer Meinung. Die ehemalige Leiterin der russischen Umweltorganisation Der Planet der Hoffnung lebt heute in Paris, kämpft aber weiterhin gegen die in ihren Augen unfassbaren Zustände in Mayak. Es ist die älteste russische Wiederaufbereitungsanlage und stammt noch aus der Sowjetzeit. Sie liegt genau in dem 300 Quadratkilometer großen Gebiet, das laut Experten für die Freisetzung in Frage kommt. Kutepova schreibt in den sozialen Netzwerken im Internet:
Ein neuer Verglasungsofen sollte Ende 2016 in Betrieb genommen werden. Und schon während der Bau- und Testphase gab es Probleme. Vergesst nicht, Mayak lügt gewöhnlich.
Kutepova glaubt, dass bei der Verglasung etwas schiefgelaufen ist. Dabei wird hochradioaktiver, flüssiger Atommüll in Glas eingeschlossen. Ein Ofen könnte defekt gewesen sein. Und auch Florian Gehring schließt Mayak als mögliche Quelle nicht aus.
Ruthenium 106 kommt in jedem Kernreaktor vor. Es ist ein Zerfallsprodukt aus dem Zerfall von Uran und Plutonium. Also ja, Mayak wäre ein plausibler Kandidat, aber einer von möglichen Kandidaten für eine derartige Freisetzung. Es gibt Vorgänge in der Wiederaufarbeitung, bei dem Ruthenium in einer flüchtigen Form entsteht, sodass dort eine Freisetzung relativ leicht möglich ist.
In den 70er Jahren gab es so eine Freisetzung schon einmal in der englischen Wiederaufarbeitungsanlage in Sellafield. Die Menge war deutlich geringer. Aber genauso wie jetzt war es auch damals eine isolierte Freisetzung von Ruthenium ohne andere radioaktive Begleitstoffe. Genau deshalb schließen alle Experten auch einen Unfall in einem Atomkraftwerk, so wie in den 80er Jahren in Tschernobyl, aus, so Gehring weiter. Denn dabei wären auch noch andere radioaktive Stoffe wie Cäsium und Jod ausgetreten. Auch die Menge der freigesetzten Stoffe unterschied sich deutlich. Die Strahlenbelastung sei in Deutschland nach dem Unglück in Tschernobyl mehr als 10.000 Mal so hoch gewesen als die, die jetzt im Herbst festgestellt wurde. Dennoch besorgniserregend bleibt, dass bei dem aktuellen Vorfall die Ursache auch nach 4 Monaten nicht gefunden werden konnte. Die Analysen der jetzt von russischer Seite zur Verfügung gestellten Daten könnte endlich Klarheit schaffen, so erhoffen es sich die Experten der Internationalen Kommission. Anfang April wollen sie sich erneut in Moskau treffen.
Carmen Wojcik über das Rätsel der erhöhten Ruthenium-106-Werte. In Deutschland erkranken im Jahr rund 43.000 Menschen an einem Hirntumor. Ziel einer Hirntumoroperation ist es, den Tumor komplett zu entfernen und gesundes Gewebe nicht zu beschädigen. In Lübeck entwickeln gerade Mediziner, Ingenieure, Informatiker und Physiker ein Verfahren weiter, um Tumore im Gehirn besser, radikaler entfernen und gesundes Gewebe wirksamer schonen zu können. Optische Kohärenztomographie, kurz OCT, nennt sich das. Das Bundesforschungsministerium unterstützt das interdisziplinäre Projekt mit 2,3 Millionen Euro. Katrin Bohlmann stellt das neue Lübecker Verfahren bei Hirntumoren vor.
Mit dem neuen dreidimensionalen Bildgebungsverfahren OCT sollen die Neurochirurgen zukünftig tiefer, präziser und sicherer den Tumor vom gesunden Hirngewebe unterscheiden können. Die bisher üblichen Verfahren haben ihre Grenzen. In der Regel werden bei Operationen am Gehirn die Tumore mit fluoreszierenden Farbstoffen angereichert und unter einem Mikroskop sichtbar gemacht, erklärt der Lübecker Neurochirurg Matteo Bonsanto.
Denn Hirn und Tumoren bei bestimmten Tumoren kann nicht sicher voneinander unterschieden werden. Man sieht auf den präoperativen MRT-Bildern, da ist ein Tumor. Wenn man dann aber operiert, kann man das am Gehirn selber, wenn man an der Stelle ist, nicht vom Gesunden unterscheiden. Da muss man manchmal taktil, also durch sensorische Reize kann man das austasten, weil das Gewebe vielleicht manchmal fester ist oder weicher ist. Aber dass man es sehen kann im farblichen Unterschied, das ist häufig nicht gegeben.
Denn das Problem der Operateure, sowohl das Hirngewebe als auch der Tumor sind weiß. Die Vision von Projektleiter Dr. Bonsanto ist, jeden Tumor sofort in Echtzeit optisch vom gesunden Hirngewebe unterscheiden zu können.
Also das heißt, der Operateur wird intelligent unterstützt. Das ist eigentlich für mich der entscheidende Punkt. Er kriegt eine simple Information, dass ein technisches System einem meldet, das ist Tumor. Ich reseziere den Tumor, bin dann im Randbereich von dem Tumor, kann dort nicht mehr sehen, wo ist gesundes Material, wo ist krankes Material. Das System gibt mir wieder eine intelligente Rückkopplung, indem es sagt, hier ist noch Tumor. Ich nehme das weg, kontrolliere diese Stelle wieder und bekomme dann die Meldung, da ist kein Tumor.
Das klingt einfach, ist technisch aber eine Herausforderung. Robert Hubert vom Lübecker Institut für biomedizinische Optik arbeitet zurzeit daran. Das OCT-Verfahren an sich gibt es schon seit mehr als 25 Jahren. Lübeck sei das Mekka der optischen Kohärenztomographie, sagt Professor Hubert. Das Neue nun, noch schneller, noch mehr Bilder, die dreidimensional sind, sagt der Physiker.
Dieses neue OCT generiert eine Datenflut von nahezu 10 Gigabyte pro Sekunde, um sich das vorzustellen. Das ist ein kompletter Spielfilm jede Sekunde an Datenmenge. Es werden vereinfacht ausgedrückt Lichtechos gemessen und damit können Sie erstmals mit Licht in die Tiefe von Gewebe schauen und können damit während einer Operation vorhersehen, zum Beispiel Gefäße, unter der Oberfläche liegende Strukturveränderungen darstellen.
Das Institut für biomedizinische Optik entwickelt die Technik. Das medizinische Laserzentrum sorgt dafür, die gelieferten Bilder zu interpretieren, zu erkennen, was dort zu sehen ist. Geschäftsführer Ralf Brinkmann und sein Team forschen jetzt, wie sich der Tumor visuell abhebt vom gesunden Gewebe.
Wir wissen aus ersten Voruntersuchungen, dass sich die weiße Hirnmasse relativ gleichmäßig und homogen darstellt und dass die tumorösen Bereiche so ein bisschen aufgeflockt und aufgelockert sind und stärker durchblutet sind. Und diese beiden kann man wahrscheinlich voneinander abgrenzen, aber die Infiltration, also Tumorverästelungen, die in das Hirngewebe hineinwachsen, zu trennen vom Tumor, das wird eine große Herausforderung sein. Und diese Informationen hoffen wir zu erzielen.
Das neue OCT-Verfahren sei keine Wunderwaffe, betont Neurochirurg Matteo Bonsanto. Aber frühe Rezidive können damit zukünftig verhindert werden und die Hirntumorpatienten erhalten eine höhere Lebensqualität.
Sehr weit zukünftig für die Patienten kann das bedeuten, dass ich die Operationsradikalität erhöhen kann. Das heißt, ich kann mehr Tumorvolumen herausnehmen und gleichzeitig, wenn es sehr gut funktioniert, Gewebe schonen, was zum Beispiel für Funktionen nach einer Operation durchaus noch notwendig wäre. Das heißt, der Patient hat einen Benefit davon, dass mehr Tumor entfernt ist und dann gleichzeitiger Schonung von funktional wichtigem Hirnareal.
Darüber hinaus soll die optische Darstellung von Blutgefäßen realisiert werden. Das interdisziplinäre Projekt steht erst am Anfang. In 1,5 Jahren soll das neue Verfahren erstmals im Operationssaal stehen, hoffen die Lübecker Mediziner und Physiker wie Ralf Brinkmann.
Und wir werden unsere Lichtschnittbilder dann natürlich mit der Pathologie abgleichen. Also die Hirngewebereste, die reseziert werden, wird man dem Pathologen geben und der wird dann halt schauen, aufgrund seiner Färbung, die er macht und der Größe der Zellen, wo ist Tumor und wo ist gesundes Gewebe. Und das wird dann mit den OCT-Schnitten abgeglichen. Und daraus lernen wir dann eben, ob wir diese Separation durchführen können oder nicht.
Grundsätzlich könnten von der neuen Bildgebungstechnik nicht nur Hirntumorpatienten profitieren. Das Prinzip sei, so die Experten, durchaus auch übertragbar auf andere Disziplinen wie die Leberchirurgie.
Soweit Katrin Bohlmann zu neuen Verfahren bei der Operation von Hirntumoren.
That once my lover sang, then my heart won't stop breaking from this heavy pain. A deep yearning drive me up to the forest.
Notizen aus der Wissenschaft.
Durch den Verlust des arktischen Meereises schwinden auch die Jagdmöglichkeiten der Eisbären. Sie können ihren Energiebedarf nicht decken und hungern. US-Forscher stellten zudem fest, dass die Tiere einen höheren Energiebedarf haben als bisher angenommen. Sie beobachteten 9 Eisbärweibchen im Polarmeer über Tage und analysierten deren Stoffwechsel. Über die Hälfte der Bären magerte bereits ab. Die Wissenschaftler errechneten, dass ein Eisbärweibchen innerhalb von 12 Tagen eine ausgewachsene Robbe fressen muss, um den Energieverbrauch zumindest auszugleichen. Im Studienzeitraum gelang dies aber nur 4 Tieren. Die restliche Nahrung bestand aus Kadavern und Jungtieren. Zukünftig werde sich der Energieverbrauch der Tiere noch erhöhen. Wenn das Eis durch den Klimawandel weiter zurückgeht, müssten die Tiere länger wandern oder schwimmen, um feste Eisschollen zu finden, auf denen sie jagen können. Die Studie erschien im Fachmagazin Science. Bei der Partnersuche ist der Geruchssinn für die meisten Insekten unerlässlich und viele verwenden deshalb Sexuallockstoffe, um ihre Paarungschancen zu erhöhen. Eine vorherige Paarung kann die Reaktion auf solche Lockstoffe jedoch beeinflussen. Danach reagieren viele Insekten nicht mehr auf die vorher hochattraktiven Düfte. Was diesem Abschaltmechanismus zugrunde liegt, war bislang unbekannt. Forschern der Universität Regensburg ist es nun gelungen, dieses Phänomen bei der parasitischen Wespe Nasonia vitripennis zu entschlüsseln. Die verpaarten Weibchen können nämlich ihre Vorliebe für den Männchenduft durch Lernen wiedererlangen, wenn sie ihn mit einer positiven Erfahrung assoziieren. Verpaarte Weibchen, die den Sexuallockstoff während der Eiablage riechen durften, fanden ihn danach wieder attraktiv. Weitere Experimente zeigten, dass auch bei diesem Lernprozess Dopamin eine entscheidende Rolle spielt, hier aber mit einem weiteren Botenstoff namens Octopamin zusammenwirkt. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Frontiers in Behavioral Neuroscience. In den Großstädten ist die Umstellung der Busflotte von Diesel auf Elektroantrieb von großer Bedeutung für die Senkung der Luftschadstoffe. Die Professur für elektrische Energiesysteme der Helmut-Schmidt-Universität übernimmt in Hamburg die wissenschaftliche Begleitforschung für 2 Großprojekte zum Aufbau von elektrischen Ladeinfrastrukturen auf den Busbetriebshöfen. Damit wird erstmals in Deutschland die Beschaffung von Elektrobussen zusammen mit einer systematischen Umsetzung der Ladeinfrastruktur für ganze Betriebshöfe umgesetzt. Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz stehen im Vordergrund. Die Erkenntnisse sollen auf weitere Busbetriebshöfe und andere Verkehrsunternehmen übertragen werden.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
In the morning as I wake up, I ask, will he come? In the evening I am mourning, for he did not show up. But late at night with all my sorrow, I lie sleepless, wide awake, dreaming like I'm half asleep. I am wandering through the day. In the morning as I wake up, I ask, will he come? In the evening I moan, for he did not show up late at night with all my sorrow.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Klimaveränderung gab es hier in Deutschland schon öfter. Vor ungefähr 11.000 Jahren zum Beispiel am Ende der letzten Kaltzeit. Gletscher zogen sich zurück und gaben neues Land frei. Wälder breiteten sich aus, die großen Steppenflächen verschwanden. Und mit der Landschaft änderte sich auch die Tierwelt. Für die damaligen Menschen war es eine Zeit der großen Veränderungen. Sie mussten sich anpassen, ganz andere Jagdstrategien entwickeln und anders leben. Wie genau sie das gemacht haben, das versuchen Archäologen in der Blätterhöhle in Hagen herauszufinden. Sie ist eine der wichtigsten Fundstellen für die Steinzeitforschung in Deutschland. Mein Kollege Enias Roch ist mit Archäologen zusammen hinabgestiegen.
Die Blätterhöhle liegt in einem kleinen Waldstück an einer vielbefahrenen Straße. Ein ausgetretener Pfad führt ein paar Schritte die Böschung hinauf, dann beginnt der Wald. Direkt dahinter erhebt sich eine Felswand, ungefähr 10 Meter hoch. Hier graben Archäologen nach Spuren, die ihnen verraten, wie Jäger und Sammler am Ende der letzten Eiszeit gelebt haben. Ich klettere den Berghang hoch. Hier sind Seile gespannt, um auf dem matschigen Waldboden nicht auszurutschen. Hier oben haben die Archäologen ein kleines Zelt aufgebaut. Sie haben Planen gespannt, um die Ausgrabungsstelle zu schützen. Der eine Teil der Ausgrabung, der findet hier unter dieser Plane statt, hier draußen an der frischen Luft. Der andere in der Höhle. Neben dem Ausgrabungszelt liegen rote Arbeitsanzüge bereit und weiße Helme mit einer Lampe obendrauf. Und hier wartet auch Dr. Jörg Orschied auf mich. Er ist der wissenschaftliche Leiter der Ausgrabung. Er ist Anfang 50, hat schwarzes, lockiges Haar zu einem Zopf gebunden und trägt eine Brille. Und jetzt reicht er mir so einen roten Anzug.
Das sind sogenannte Schlaze, also so Überzieher, die verhindern, dass man A, nass und B, sehr schmutzig wird.
Gut, dann ziehe ich auch mal so einen Schlatz an.
Genau.
Und ich muss einen Helm anziehen.
Helm ist wichtig, denn die Höhle ist relativ eng.
So, jetzt geht's los. Das ist nichts für schwache Nerven. Der Eingang zur Höhle ist eine kleine Tür hier in der Felswand. Eine Luke, kleiner als eine Backofenklappe. Ich bücke mich jetzt und krieche auf den Ellbogen durch die Öffnung. Ich robbe hindurch. Ich schaue in die Dunkelheit, in den engen Schacht hinein. Es geht abwärts. Und wenn ich den Kopf hebe, stoße ich auch mit dem Helm schon oben an die zerklüftete Decke. Die Wände sind aus weißem Stein, relativ glatt, kühl und schmierig, mit Lehm überzogen. Jörg Orschied krabbelt und rutscht einige Meter vor mir. Er hat viele Jahre hier in dieser Höhle gearbeitet, hier unten gegraben. Und das merkt man auch. Ich höre ihn zwar auch ein bisschen keuchen. Dieser Abstieg ist wirklich nicht leicht. Aber man merkt schon, dass er sich hier bestens auskennt und genau weiß, wie man sich durch diesen engen Schacht hier zwängt. Ich müsste hier rückwärts wieder raus, wenn ich jetzt hier raus wollte. Oh, jetzt wird's interessant.
Das ist eigentlich der schwierigste Punkt, hier sich so ein bisschen an der Seite abzustützen. Ja?
Jetzt ist es so eng, da kommt man nur seitwärts durch. Dazu muss ich aber jetzt erst einmal meine Beine nach vorne kriegen, die im Augenblick noch hinter mir hängen.
Jetzt auf die Seite wieder.
Ja, mit dem Oberkörper zuerst, mit dem Rücken an die Wand.
Ist
das? Ja, einigermaßen hier durch diese enge Stelle. Jetzt sind wir ganz unten, weiter geht es nicht.
Wir können noch weitergehen. Hier hinten, sehen Sie, geht es um die Ecke, wo das Werkzeug hier liegt.
Aber da passe ich doch nicht durch.
Im Moment doch, da kommt man locker durch. Im Moment ist es nicht möglich, weil wir hier tatsächlich graben, genau in diesem Bereich. Also wir dieses Profil hier stehen haben. Und wenn man da jetzt rüber gehen würde,
bei so einem Profil, das Profil ist im Wesentlichen einfach ein Schacht. Das Loch ist 3 Meter tief und das graben die Archäologen hier, um sich anzugucken, wie unter anderem die verschiedenen Erdschichten aufeinander liegen. Das Besondere an dieser Höhle ist jetzt ja, dass hier unten auch Menschenknochen liegen. Haben die hier unten gewohnt?
Also wir haben hier tatsächlich Menschenreste aus 2 Zeitperioden. 4. Jahrtausend und 9. Jahrtausend. Zu Beginn der ganzen Sequenz ist hier offensichtlich auch, sind hier auch Menschenreste reingebracht worden. Und dann später noch einmal, 5000 Jahre später, ist das nochmal passiert.
Sie sagen jetzt, hier sind Menschenreste reingebracht worden. Ist das hier ein Friedhof?
Naja, ob das ein Friedhof ist, ist noch eine Diskussion wert. Aber zumindest sind die Menschen hier deponiert worden.
Die haben hier also nicht gewohnt?
Auf keinen Fall. Die Höhle ist viel zu eng. Man kann hier kein Feuer machen, man kann sich hier nicht groß aufhalten. Das tut man natürlich draußen.
Haben Sie keine Angst, wenn Sie hier unten sind, dass das einstürzt?
Nein, nein, der Massenkalk ist komplett stabil. Okay, dann versuche ich mal hier vorbeizukommen. Vielleicht
mache ich mich klein und rob hier in die Ecke, oder? Archäologen wollen hier in der Blätterhöhle in Hagen herausfinden, wie unsere Vorfahren gelebt haben in der Mittelsteinzeit. Und ich war heute mit ihnen unten, tief im Fels, viele Meter unter der Erde.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Enias Roch berichtete über die Blätterhöhle in Hagen. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Lia Pale. Die CD mit dem Titel The Schumann Songbook erschien bei Weißer Lotus Records. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.